Weißt du, es gibt Tage, da bin ich null blauäugig und da wünsche ich mir mein blauäugiges Ich zurück.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Tatsächlich ist das schon die letzte Folge für dieses Jahr und ich vermute, dass ich das auch jedes Mal sage, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeit schon wieder total gerannt ist und gleichzeitig ist wahnsinnig viel passiert und damit meine ich jetzt nicht nur bei mir persönlich, sondern natürlich auch in der Welt da draußen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich in diesem Podcast die Gelegenheit hatte, über ganz, ganz viele Themen, die mich und vielleicht auch euch beschäftigen, gemeinsam hier laut nachzudenken. Und mir persönlich gibt es auf jeden Fall das Gefühl, mit vielen Fragen und Gedanken nicht alleine zu sein. Und ganz in diesem Sinne möchte ich in der letzten Folge auch einen hoffnungsvollen Blick, würde ich sagen, in die Zukunft werfen. Und das natürlich nicht alleine, sondern mit einer Frau, die selbst viel über Wandel, Gerechtigkeit und den Mut zur Veränderung nachdenkt und schreibt. Jagoda Marinic ist Schriftstellerin, Kolumnistin und selbst Podcasterin. Und als ich gesehen habe, dass ihr letztes Buch, das sie herausgebracht hat, Sanfte Radikalität zwischen Hoffnung und Wandel heißt, da habe ich natürlich sofort gedacht, das passt doch irgendwie perfekt zu Sinneswandel. Und bevor es losgeht, möchte ich mich natürlich auch noch ganz doll bei euch bedanken, die meinen Podcast hören und auch unterstützen. Deswegen gibt's als kleines Dankeschön auch nochmal eine Verlosung. Alle Steady-Supporter haben die Chance, ein Exemplar von Jagodas Buch Sanfte Radikalität zu gewinnen. Wenn ihr also noch nicht dabei seid, dann schaut gerne mal in die Shownotes vorbei. Da habe ich alles notiert, wie das geht. Jetzt genug von mir und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Jagoda, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, Marilena, für deine Einladung.
Jagoda, du beschäftigst dich ja ganz, ganz intensiv mit Themen wie Wandel und Veränderung. Das zieht sich, würde ich sagen, wie so ein roter Faden durch dein Schreiben und Denken. Und deswegen dachte ich so, am Anfang würde mich irgendwie total interessieren, genau das Gegenteil. Nämlich, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das sollte sich nicht verändern? Also egal, ob jetzt auf einer persönlichen oder auf einer gesellschaftlichen Ebene?
Nee, ich habe jetzt keine Sehnsucht nach aktiven Beharrungen. Nee, hätte ich nicht. Vielleicht so blöde Dinge, wie dass Zähne nie ausfallen sollten oder sowas. Also so banale Alltagssorgen, dass ich so merkwürdig finde, dass wir Menschen sind, die mit der Zeit physisch schwächer werden. Das vielleicht finde ich manchmal merkwürdig, dass uns ein Zahn für immer ausfallen kann und solche Sachen. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass ihr zum Beispiel für immer Zähne haben könnt. Das war mit so einem bescheuerten Beispiel. Aber das träume ich oft, dass diese Form von Vergänglichkeit etwas langsamer wäre.
Aber du bist jetzt nicht so ein Mensch, der sagt, du würdest gerne unsterblich werden, also so im Sinne
von... Nein, gar nicht. Nur dass so manche Dinge finde ich so merkwürdig. Irgendjemand hat mal gesagt, komisch, weil Haare wachsen nach, Nägel wachsen nach, aber Zähne fallen dann für immer aus und so. Und manchmal frage ich mich, was an uns Menschen so bleibend ist und was an uns Menschen sich erneuert. Und weil du gerade gesagt hast, bleiben, manchmal denke ich, es gibt Kräfte, die man verliert oder wenn man Menschen sieht, die man sehr liebt und die dann sehr alt werden und wenn man merkt, dass sie Kräfte verlassen, die man sehr in ihnen geliebt hat. Klar, da habe ich eine Nostalgie oder eine Sehnsucht oder muss auch klarkommen damit, dass das nicht bleibt.
Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man so ein bisschen dein Arbeiten und dein Sein und dein Tun beobachtet, dann merkt man, du bist eher so der Typ Wandel, Veränderung. Und das, der Titel da oder der Untertitel von deinem Buch heißt ja auch Zwischen Hoffnung und Wandel. Und du schreibst darin, dass du, um überhaupt über Wandel schreiben zu können, zuerst wissen musst, wer du überhaupt bist, wenn du eine Veränderung suchst. Und deswegen würde mich interessieren, warum ist das überhaupt so wichtig?
Da gäbe es jetzt 1000 mögliche Antworten. Ich fange mal an mit dem ersten Moment, wo mir das so klar wurde. Da war ich gerade im Surkamp Verlag, das allererste Mal, vielleicht mit 21. Und da hing ein ganz großes Poster von Max Frisch im Hausflur. Und das ist ein Zitat von ihm, das ich auch dann immer wieder gesucht habe, wo er sagt, es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten und doch vollzieht sich alles Gelingen, alles Scheitern letztlich am Ich. Und ich fand das damals so beeindruckend. Erstens, weil ich halt Anfang 20 war und ich vielleicht noch gar nicht wusste, wer ist eigentlich ich. Und dann auch aus literarischer Perspektive, dass man, und auch aus journalistischer, wenn manche Leute gesagt haben, schreib nicht ich, schreib Mann, schreib allgemein, wer ist denn dieses Ich? Also auch im Schriftlichen ist ja sozusagen literarisch in Ordnung, aber journalistisch war das damals total verpönt. Dieses Ich in einer Gesellschaft, die viel leichter wir sagt, obwohl man da vielleicht noch weniger weiß, wer das eigentlich sein soll, das hat mich eigentlich schon fasziniert. Und dann überhaupt die Konstruktion von Ich. Also mit der Zeit habe ich dann Hirnforschung sehr geliebt und aber vielmehr noch alte philosophische Texte, so Montaigne und Essays. Und ich dachte, ja, wer ist eigentlich immer dieses Ich? Wer ist dieses Ich, das versucht zu denken? Und ich bin nicht so ich fasziniert im Sinne von jetzt dieses Ganze, was wir in der Breite haben, diese breite Psychologisierung oder Hobbypsychologisierung und vor allem auch Pathologisierung von Gesellschaft. Aber eine gewisse Form von Konstruktion von Ich hat mich sowohl als Schriftstellerin, aber auch als Journalistin, aber auch wirklich als Mensch, von wo aus sage ich eigentlich ich, immer fasziniert, weil es ja eigentlich der Ausgangspunkt dann doch des Denkens oder vor allem dann auch des Handelns, dass, sage ich, im Handeln dir vielleicht irgendwann sich erzählt, was du so erlebt hast, was dich treibt, dass du im Wirken und im dann Einarbeiten in dein Ich dieses, was passiert ist, verstehst, wovor du vielleicht geflohen bist, wohin du vielleicht gezogen wurdest. Also ich halte das für was Hochdynamisches. Und dass es mich manchmal eben erschreckt, in welcher Ich-Entfremdung teilweise, das war, was ich meinte, unsere Gesellschaft organisiert ist. Also wie schwer es überhaupt ist, so ein Ich-Gefühl zu kriegen, von dem man wirklich das Gefühl hat, das will ich jetzt und nicht die anderen treiben das. Und für mich war tatsächlich schon oft am abschreckendsten zu erleben, wenn ich in einem Land lebe, das mir doch viele Möglichkeiten gibt, in diese merkwürdige Angststarre, Paralyse, diese Diskussionen auch, die alle nur erdrücken. Also wir haben ja eine große Kultur des Mahnens, des Schwarzmalens, des alles irgendwie bedrohlich finden, was morgen vielleicht kommt. Und mich erdrückt es teilweise, also mein Ich, wenn man so will, aber mich. Und mein Wunsch war dann immer, was sind eigentlich Möglichkeiten, nicht in diese Angstszenarien zu kommen, nicht in diese paralysierenden Analysen, sondern in Möglichkeitsräume und mir selber die Möglichkeit zu geben, morgen bin ich dann vielleicht jemand, von dem ich gar nicht geahnt habe, dass ich es werden könnte. Vielleicht fasziniert mich das am meisten. Weißt du, was du ein Leben hast und wer könntest du eigentlich werden und wer überrascht dich eigentlich in dir?
Das klingt auf jeden Fall sehr gut, beziehungsweise das resoniert total mit mir. Vielleicht auch irgendwo, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, an dem Punkt treffen wir uns vielleicht auch, dass bei diesem Wandelthema, dass das irgendwie halt einfach wirklich nichts Konstantes ist. Und gerade an diesem Punkt, wo du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass wir sehr in so einer angstfokussierten Art sind, vielleicht auch darüber, über Gesellschaft nachzudenken, ist mir die Frage gekommen, ob das auch dann so ein bisschen ein Ansatz war von deinem neuen Buch, was du geschrieben hast, Sanfte Radikalität, ob das auch eher so ein bisschen so eine Art Gegenversuch ist, diesem ja angstbehafteten, dystopischen etwas gegenüberzustellen, was so ein bisschen ein Ansatz bietet, anders über Möglichkeitsräume zu reden.
Ja, das wird ganz schön, dass du sagst, wir treffen uns da. Ich habe natürlich, als du die Einladung geschickt hast, geguckt, mit wem du so redest und wie und was du geschrieben hast, über was dich interessiert an diesem Podcast und dachte auch, dass du das ja auch suchst, dass man nicht ganz akzeptieren will, dass man selbst, aber auch die Welt, in der man lebt, so eine dauerhaft sich wiederholende Erzählung ist am Ende. Ne? Man bestätigt sich eigentlich heute das Gestern. Und ich glaube, das ist so bei mir eine Verbindung, die ich gesucht habe in dem Buch. Mir geht es schon auch ums Ich, ums Individuum. Aber wir sind eben Teil von dieser inzwischen doch auch ziemlich verrückten Gesellschaft, diesem Weltnetzwerk. Und da sind ganz viele Zwischenspiele. Ne? Das, was die Medien machen, wirkt ja zurück auf die Art, wie ich die Welt wahrnehme. Das, wie ich mich mächtig fühle, wirkt zurück darauf, wie viel Macht ich habe, die Welt um mich herum gestalten zu dürfen. Und tatsächlich, als ich Sanfte Radikalität schrieb, dachte ich, ich brauche irgendein Konzept jetzt, wo ich das Gefühl habe, dass so viel zusammenbricht von dem, woran ich auch die letzten 10 Jahre so geglaubt habe als Motor für Wandel, Ich brauche irgendein Konzept, mit dem ich das Gefühl habe, ich kann da einen neuen Weg anfangen zu bauen. Ich kann vielleicht irgendein Licht reinbringen und sagen, da geht's jetzt weiter. Ich meine, auch in den emanzipatorischen Debatten ist so viel falsch gelaufen. Emanzipatorische Bewegungen sind mir aber unglaublich wichtig, weil sie sind die, die uns als Gesellschaft herausfordern, Neues machen, vielleicht gerechtere Gesellschaften schaffen. Und deswegen, klar, wollte ich ein Buch schreiben, in dem ich die Erfahrungen, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, weil ich eben nicht ganz in diese identitätspolitischen Debatte auf die Art reingegangen bin, sondern mich um Wandel kümmern wollte. Ich wollte ein Konzept finden, in dem ich streiten kann für meine Ideen, in dem ich durchaus auch hart kämpfen kann, ohne aber in mir zu verhärten. Und diesen ganzen Spagat zwischen Individuum in dieser Gesellschaft ein Angebot zu machen. Weil, weißt du, ich habe das Gefühl, alle heute denken, wenn ich mein Insta-Feed angucke, sind alle beschäftigt mit Diagnosen für ihre komischen Neurosen im Alltag. Weißt du, jeder denkt, es ist ein individuelles Problem. Ja, wenn ich das und das mache, dann bin ich das und das. Wenn ich das und das mache, bin ich das und das. Und am Ende pathologisieren wir uns die ganze Zeit, statt irgendwie zu denken, vielleicht sind es hochgradig gesunde Reaktionen auf ein System, das einfach in sich so überdreht, dass es mit dem menschlichen Dasein gar nicht mehr so viel zu tun hat.
Also ich gehe bei diesem Punkt der Pathologisierung schon auf jeden Fall auch mit, dass wir, glaube ich, wirklich sehr stark irgendwie um uns selber kreisen und irgendwo so im Individuellen irgendwie Lösungen finden wollen. Aber würdest du trotzdem auch mitgehen, dass Wandel irgendwas mit Individuen zu tun hat, also mit uns selbst, also dass ein gesellschaftlicher Wandel nicht ohne Individuen und vielleicht auch teilweise individuellen Wandel möglich ist?
Ja, ich würde da voll mitgehen. Also ich glaube, dass ich die Voraussetzung, die Fähigkeit des Ich zu einem komplexen Ich-Verständnis, also dass unsere Identitäten was Flüchtiges sind, dass das Ich wachsen kann, dass das Ich sich verändern kann, dass das Ich aber auch Verletzungen haben kann, die es verhärten lassen, dass von da aus alles beginnt, dass die Gesellschaft am Ende, das, was wir Gesellschaft nennen, halt die Summe dieser Ich ist und am Ende viel mehr, aber vor allem auch die Summe. Und ich habe das zuletzt, als ich in Polen war für einen Dokumentarfilm für Arte über Polen, nochmal so deutlich gespürt, weil ich habe mit den Frauen geredet für diesen Film, die eben die ganzen Proteste organisiert haben gegen die Regierung und die es ja auch geschafft haben, dann die PiS letztlich so anzugreifen mit ihren Protesten, dass heute Donald Tusk an der Macht ist und dass ein Land, von dem man dachte, die sind verloren an autoritäre Kräfte, sich wieder zurückerobert hat selber in das Demokratische, hat immer noch viele Aufgaben. Und als ich dann mit denen sprach und sagte, aber was macht ihr, wenn morgen wieder die PiS kommt? Und dann sagten sie, auch wenn sie wieder an die Macht kommen, haben wir mit den Protesten, es waren wirklich 100.000 auf den Straßen, Frauen in Dörfern, queere Bewegungen, alle sich so mobilisiert und vernetzt und sie hat gesagt, das kann uns keiner mehr nehmen. Also auch wenn die PiS morgen wiederkommt, wenn die Strukturen schlechter werden, haben wir in ganz vielen Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl ausgelöst, dass Demokratie Wirkmacht hat, eine Erfahrung, die du nicht mehr vergessen kannst, dass viele, die in Polen gar nicht dran glaubten, dass du das kannst, plötzlich wissen, wenn ich mich bewege, wenn ich meine Kräfte entfalte, wenn ich die anderen finde, wenn man sich die Hand reicht, dann kannst du es sogar schaffen, eine autoritäre Regierung von ihrem Weg abzubringen. Und die hatte gar nicht mehr so viel Angst, dass die PiS wiederkommt. Wir sagen, dann können wir das ja wieder machen. Weil wir haben jetzt diese Erfahrung des demokratischen Prozesses. Wir glauben an uns. Und umgekehrt hatte ich mal ein Theaterprojekt in Rumänien, wo ich mit Menschen Interviews führte für ein Theaterstück. Und die Menschen, die das Ceausescu-Regime erlebt hatten, haben immer am Ende von allen wichtigen Gedanken gesagt, was soll man machen, kann man nichts machen. Ach, was soll man? Und ich dachte, es ist am Ende das, ja. Habe ich einen Menschen vor mir, der denkt, so wie jetzt die in Polen, jetzt haben wir erlebt, wie wir die PiS stürzen können, wir haben uns vernetzt, wir haben das getan. Oder habe ich einen Mensch, der so gebrochen ist von seinem Regime, der sagt, besser nichts machen, was kann man machen, kann ich nichts machen. Und das war für mich immer so dieses, wie das System die Individuen brechen kann, aber wie auch Individuen dysfunktionale Systeme brechen können.
Ist das auch der Grund, warum Hoffnung den Untertitel von deinem Buch mitbildet, also zwischen Wandel und Hoffnung, weil man die auf jeden Fall braucht, um eben überhaupt an Wandel zu glauben?
Michel Friedmann beispielsweise, mit dem ich jetzt viel gemacht habe, der sagt, oh nein, ich mag Hoffnung nicht, Hoffnung lullt alle ein. Ich habe dann aber im Sommer auch wieder dann Jane Goodall gelesen, dieses Hope-Interview-Buch. Da war ich auch gerade in so einer glücklichen Sommerphase in Kroatien, da kommt meine Familie her. und sah aber die schönsten Flecken Land, wie sie von Konzernen aufgekauft wurden, wie da so ein elitärer Tourismus in die eigentlich unberührte Natur kommt, wie Hotels gebaut werden und wie auch die Menschen sich verwandeln zu diesen Turbokapitalisten, die nur noch überlegen, wie sie Profite maximieren, wo sie eigentlich mal Leute waren, die ganz andere Werte hatten, wenn sie Menschen zu Gast haben. Und ich dachte, boah, las ihr Buch und sie sagte, dass sie schon ewig kämpft, auch für die Natur. Und dass, wenn sie einen Moment hat, wenn sie ein Stück Land vor sich sieht, dass das wieder an Konzerne verkauft wurde, dann betrauert sie das. Aber im nächsten Moment richtet sie ihren Fokus auf das Stück Land daneben, die Natur, die noch geschützt werden kann, und sagt, die braucht mich jetzt. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dieses Stück Natur zu retten. Und dann las ich das so und merkte, eigentlich war das auch mein Ansatz in Heidelberg bei meinem Projekt. Also, dass ich inmitten der vielen Dinge, wo man eigentlich denkt, das funktioniert so vieles nicht in diesem kapitalistischen System. Es wird so vieles kaputt gespart, von dem ich denke, dass es große gesellschaftliche Werte sind. Und gleichzeitig zu denken, aber es passiert auch parallel immer auch etwas Gutes. Es passiert parallel etwas, wo ich vielleicht eingreifen kann. Und natürlich ist Hoffnung ein streitbarer Begriff. Und vielleicht auch eine streitbare Haltung. Ich glaube nur, dass du, ohne zumindest dich zu öffnen, dass es besser werden kann, nicht die Kräfte finden wirst in dir, da immer wieder beim Selbst, um zu sagen, ja, ich werde etwas tun, was wirklich diese Gesellschaft meine ich auch vielleicht die kleinste Einheit um mich herum, meine Nachbarschaft, zum Besseren verwandelt.
Ich glaube auch, der Begriff Hoffnung, der wird ja häufig so ein bisschen mit Naivität irgendwie gleichgesetzt. Also, dass man denkt, wenn jemand irgendwie hoffnungsvoll ist, so, dann ist jemand irgendwie blauäugig. Gerade in solchen Zeiten, in denen wir leben, in denen irgendwie viele wirklich, wirklich schlimme Dinge passieren, wenn da jemand Hoffnung hat, dann ist die Person vielleicht irgendwie auch ein bisschen strange. Aber es braucht ja irgendwo immer, wie du sagst, so ein gewisses Maß an Glauben daran, dass etwas auch anders sein könnte, als es ist, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwierig ist in manchen Momenten. Und vielleicht, weiß ich nicht, setz da ja auch gerade dein Buch an, weil ich habe auch im ersten Moment gedacht, so sanfte Radikalität, also da habe ich kurz gestutzt, das klingt ja auch erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch in sich. Also ob das überhaupt miteinander einhergeht, also so ein bisschen parallel zu Hoffnung haben trotz der Umstände, in denen man ist. Und deswegen würde mich interessieren, wie bist du auf diese Kombination von sanft und radikal überhaupt gekommen, beziehungsweise wie passt das unter einen Hut?
Tatsächlich so, ich habe ja in Heidelberg ein Zentrum gegründet, ein Kulturzentrum im Auftrag der Stadt für die Stadt, und habe in diesen Jahren wirklich hart gekämpft. Ich wollte, dass die Stadt sich dieses Thema Einwanderungsgesellschaft annimmt. Dass sie es nicht delegieren, sondern sagen, Moment, die Einwanderungsgesellschaft und die Städte, die Kommunen, die brauchen Strukturen für den Wandel, der längst passiert. Und Heidelberg hat jeder Dritte eine Einwanderungsgeschichte. Also sind viel diverser noch als Berlin als Stadt. Und ich dachte, gerade so eine Stadt, die muss doch jetzt mal hier laborartig solche Experimente schaffen. Auch das gebiert sich am Ende aus der Hoffnung. Du sagtest vorher, man darf nicht blauäugig sein. Aber letztlich nur, weil ich blauäugig war, oder weil ich es sein wollte. Weißt du, es gibt Tage, da bin ich null blauäugig und da wünsche ich mir mein blauäugiges Ich zurück, weil mit diesem frustrierten Ich kriegst du ja nichts hin. Da kannst du dich anpassen, da kannst du funktionieren, da kannst du auch deinen Lebensunterhalt machen, aber du wirst nie in diesen Modus kommen zu sagen, ich sehe Dinge, die ich besser machen kann. Und das ist war mein Impuls, meine Erfahrung. Aber natürlich habe ich diese 2-3 Jahre ziemlich viel Zeug abbekommen, wo ich dachte, im Ergebnis werde ich entweder zynisch, nicht mehr blauäugig, innerlich verbittert, hart, verletzt, identifiziere mich mit die Migrantin oder die Eingewanderte. Also Leute, die gegen das Projekt waren, haben gesagt, niemand braucht ihre Migrantenschrotthalde. Ich dachte, warum gebe ich mir das? Ich bin ja eigentlich Autorin, ich kann Bücher schreiben, meine Ruhe haben. Aber ich wollte irgendeinen Impact auch haben in dieser Welt, in der ich lebe. Also etwas tun für das, woran ich auch glaube, dass wir das könnten als Gesellschaft. Und ich dachte, wenn ich jetzt weitermache und jeden von diesen Leuten anschreie, der mich beleidigt, dann bin ich danach eigentlich verhärtet und hasse. Und vielleicht bin ich radikal in dem Sinn, dass ich am Ende genauso gegen ihn bin, wie er gegen mein Projekt. Und ich habe dann gemerkt, ich muss meine innere Sanftheit schützen. Ich muss schützen, dass ich verletzbar bin, dass ich an Dinge glaube, dass ich naiv bin, im schönsten Sinn, also dass ich Dinge für möglich halte.
Jetzt gibt's aber ganz, ganz viele, vor allem auch
junge Menschen, die wahnsinnig frustriert sind über die Richtung, in die sich unsere Gesellschaft entwickelt, gerade im Punkto Umwelt, Klimawandel. Und viele fragen sich sicherlich, können wir uns es überhaupt leisten, sanft zu bleiben? Und wenn es um Themen wie Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit geht, wie siehst du das?
Da sehe ich so, dass ich viele manchmal zu sanft finde auf eine komische Art. Bei vielen jungen Menschen sehe ich auch so wirklich so eine Überforderung, Frustration, Hilflosigkeit, die mich dann auch irgendwie traurig macht. Also dass ich irgendwie denke, was sind wir für eine Gesellschaft geworden, die das in der nächsten Generation am Ende auslöst an Gefühlen. Es gibt auch die Tatsache, dass so viele junge Menschen jetzt rechte Bewegungen, junge Menschen suchen ja oft Dynamik, Bewegung. Warum wirkt alles andere so statisch, so langweilig, so träge, dass du die Jugend mit ihrer Energie nicht mehr in deine Energie ziehen kannst? Ist auch so eine Frage. Aber sanfte Radikalität ist auch eben mir wichtig, dass man es nicht missversteht, als wir akzeptieren alles und sind sanft. Deswegen sage ich nicht radikale Sanftheit. Es geht nicht darum, immer radikal und sanft zu sein, sondern im Gegenteil, es geht darum, eine Radikalität zu haben, auch zu kämpfen. Gerade beim Klima hätte ich mir gewünscht, dass viele, die dann sich da engagiert haben, radikaler gewesen wären im Sinne von, ich gehe sofort in die Strukturen und verlange eine Umsetzung. Geht dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden. Geht dorthin, wo die Demokratie die Gremien geschaffen hat, um Demokratie zu gestalten. Denn da gehen jetzt seit Jahren die Rechten rein, bemühen sich um Ausschüsse, die die andere gar nicht wollen, weil sie langweilig sind, weil sie wissen, da wird Demokratie gemacht. Und viele Junge denken, sie sind radikal. Und sie erreichen auch viel Öffentlichkeit. Aber provokant formuliert, wenn du in der Personenstärke in einen Ortsverein gehst, hast du an dem Abend die Agenda gesetzt. Und sanfte Radikalität ist auch die Entscheidung, ich will ein Projekt wirklich in die Welt bringen. Ich bin so idealistisch, dass ich nicht nur das Ideal will, sondern die Umsetzung dieses Ideals, sofern es möglich ist.
Wobei es ja auch einige Beispiele gibt, wie zum Beispiel Jakob Blasel, der vorher bei Fridays for Future war und dann eben jetzt sogar Teil der neuen Spitze der grünen Jugend ist. Also es gibt ja schon einige Beispiele von auch gerade jungen Menschen, die erst anfangen, sich gemeinschaftlich irgendwie für eine Organisation wie Fridays for Future oder Letzte Generation zu organisieren und dann sagen, okay, ich merke, dass ich hier zwar genau wie du sagst eine Öffentlichkeit schaffe, die auch sehr, sehr wichtig ist, aber ich lasse mich jetzt mal auf die großen Mühlen der Politik ein, die sicherlich nicht so einfach zu durchdringen ist, aber eben auch wahnsinnig wichtig. Und wahrscheinlich fehlt da für viele der Anreiz noch, um zu sagen, da habe ich Bock mitzumischen, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr von Menschen diese Haltung, ich bin radikal in meinen Werten und trotzdem sanft in dem Sinn, als ich mich nicht in der Radikalisierung festhalte, in diese Politik gehen würden, in die Strukturen, in die Verwaltungen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem diesjährigen Bundestag, weil du hast echt so viele junge Menschen, die da drin waren und sich nicht gemeinsam zu irgendeiner wirklich hörbaren Stimme positionieren konnten.
Hast du denn selber mal drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen?
Nein. Also ich möchte nicht in die Politik.
Und warum, wenn ich fragen darf?
Das hat bei mir zu tun damit, dass ich schon auch Schriftstellerin bin und dass ich jetzt sehr viel Energie reingegeben habe in eine Struktur in Heidelberg und ich da schon auch viel opfern musste von dem, was eigentlich meine Sehnsucht auch ist, zu schreiben und das auch nicht einfach war, das auch zurückzustecken so viele Jahre und dass ich da aber auch gemerkt habe, ich mache jetzt eine Sache, aber würde nicht zu dem Preis, das alles aufzugeben, was da an Bedürfnissen ist, zu schreiben und Themen anders zu verhandeln, um noch mehr Politik zu haben. Aber für Menschen, die wirklich politisch aktiv sind und im Aktivismus stecken, da finde ich es schon wichtig, dass sie sich fragen, wo hat es am meisten Wirkmacht, weil sie ja unglaublich viel Energie da reinstecken.
Es muss ja auch letztlich einfach jeder für sich den, ich nenne es jetzt einfach mal Sweet Spot finden, wo man das Gefühl hat, da fühle ich mich selbstwirksam und da habe ich das Gefühl, etwas verändern zu können. Und das ist eben nicht für jeden die Politik. Das ist ja auch total legitim. Ich bin ja auch keine Politikerin und weiß auch nicht, ob ich mich da unbedingt sehe. Ich würde jetzt gerne nochmal über ein damit zusammenhängendes, aber trotzdem anderes Thema sprechen. Und zwar so ein bisschen das Thema Bubbles. Also ein blödes Buzzword zu nennen. Aber du sagst, glaube ich, auch in deinem Buch, wenn ich mich nicht täusche, dass es ja schon auch darum geht, mehr in den Dialog miteinander zu treten. Das heißt, man muss ja irgendwie auch so ein bisschen aus diesen sogenannten Filterblasen raus. Und ich frage mich so ein bisschen, Wie gut klappt das eigentlich wirklich? Also auch auf mich selbst bezogen. Also dieser Podcast, wie selbstreferenziell oder nicht selbstreferenziell, aber wie sehr schaffe ich es damit, vielleicht auch eigentlich Menschen zu erreichen, die vielleicht ganz anderer Meinung sind? Und meine persönliche Einschätzung wäre zum Beispiel, ich glaube eher wenig. Und deswegen würde mich interessieren, wie ist das bei dir? Also hast du das Gefühl, dass du häufiger mit anders denkenden Menschen in den Dialog trittst oder ist bei dir auch eher so ein Preaching to the Converted am Laufen?
Also das habe ich ja eigentlich schon beantwortet. Also ich habe in einer Kommune ein Projekt umgesetzt, das aus einer Bubble kam. Und allein durch so eine Idee plötzlich in einen politischen Raum zu bringen, da bist du konfrontiert mit der Breite der Stadtgesellschaft. Diejenigen, die dann eben auch sagen, Migrantenschrotthalde. Und das war der Impuls, das zu tun, war genau der, den du sagtest. Ich hatte Vorträge gehalten und immer klatschen alle. Immer finden das alle irgendwie gut. Also nie hat sich jemand an meinen Ideen gestört. Und das war bei mir schon 2010, dass ich gemerkt habe, das möchte ich aber gar nicht. Also ich suche schon bewusst Räume mit Menschen, die es anders tun. Wobei es auch Leute gibt, wo ich nicht unbedingt reden möchte. Also ich finde, es steht uns auch zu, in so einer Demokratie zu sagen, ich sehe in dem Diskurs für mich keinen Gewinn. Ich finde auch nicht so wie du so schlimm, dass es Blasen gibt als solches, weil wenn du so guckst, früher hat man von Peergroups gesprochen. Also dass jeder sich auch jene sucht, wo er sich letztlich Markierungen findet, in denen er sich zu Hause fühlt.
Das sind ja auch Safe Spaces.
Ja, genau. Man braucht ja auch eine gewisse Geborgenheit in einer Gruppe, wo man auch einen gewissen Konsens hat. Aber was du schon beschreibst, ist eher die Frage, was ist eigentlich überhaupt noch so der Konsens, den wir gemeinsam haben? Also wo ist überhaupt das, wo du und ich die gleiche Realität verhandeln? Als Beispiel, wenn du früher halt eine Tagesschau hast, die Informationsquelle für alle ist, dann hast du einen Konsens. Warum ist Gottschalk bis heute so ein Riesenthema? Weil er Einschaltquoten von 43 Millionen hatte. Das war sozusagen ein großer gemeinsamer Raum, egal wie er ist. Also diese Breite an, alle haben ihn gesehen, das gibt es heute gar nicht mehr.
Ich hoffe einfach nur, dass es nicht bedeutet, dass ich irgendwann wieder Thomas Gottschalk im Fernsehen angucken muss. Also da bin ich ehrlicherweise...
Das hoffen viele von uns.
Da bin ich ganz froh über die Ausdifferenzierung, ehrlich gesagt, dass es ein Alternativprogramm gibt. Aber vielleicht nochmal abschließend, so ein kleiner Hands-on-Tipp. Wenn ich jetzt tatsächlich auf eine Person treffe, die vielleicht wirklich eine andere Realität, in einer anderen Realität lebt als ich und ich möchte im Sinne der sanften Radikalität mit diesen Menschen sprechen, was sind da vielleicht so Dinge, 1, 2, 3 Dinge, die man gut beachten kann, weil du bist, weiß ich nicht, vielleicht bist du eine Expertin schon in dem Bereich oder mehr Expertin als ich und andere vielleicht, die gerade zuhören.
Ich denke, dass wirklich jeder selbst seinen Weg finden muss. Ich mache auch gar nicht, dass ich sage, du hast Lösungen, aber ich sage schon, dass wir in manchem Irrläufer haben, in diesem den Feind und den Gegner zu schnell benennen und zu schnell in die Gegenagenda zu gehen. Also nicht immer nur Verteidigung gegen rechts außen, sondern wirklich was Eigenes setzen und zu sagen, das ist meine Vorstellung von einem Zusammenleben, das ich für meine Stadt will, für mein Umfeld.
Da sind wir ja quasi auch so ein bisschen, schließt sich der Kreis wieder von der ersten oder zweiten Frage, wo es darum geht, sich selber kurz zu hinterfragen, wenn ich mir eine Veränderung wünsche, von welchem Standpunkt aus tue ich das? Also es ist ja auch immer genau. Im Dialog mit anderen, frage ich mich, warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum bin ich da vielleicht genau. So verhärtet? Was genau. Triggert mich da vielleicht gerade an dem, was eine andere Person denkt oder sagt? Und sicherlich muss man nicht alles aushalten. Und das ist auch wiederum sehr individuell. Aber manchmal lohnt es sich. Und was sich auf jeden Fall auch gelohnt hat, ganz schlechte Brücke, aber das Gespräch mit dir. Ich habe sehr, sehr viel auf jeden Fall mitgenommen und bin dir ja sehr dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, und danke dir für deine Neugier und deine eigenen Sinneswandelprojekte.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge mit Jagoda gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Jahr im Sinneswandel-Podcast.